Kennst du eigentlich schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im März startet der Live-Online-Kurs zu Schwindel- und Gleichgewichtsstörung mit Dr. Maximilian Friedrich. Dieser interaktive Kurs wird anhand einer Vielzahl von Videobeispielen das Verständnis und die Erkennung der relevantesten Schwindelsyndrome schulen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Details findest du in den Shownotes.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie Ihren nächsten Karriereschritt in der Chirurgie machen oder Ihren potenziellen neuen Arbeitgeber kennenlernen möchten, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Die Hire a Doctor Group besetzt ärztliche Fach- und Führungspositionen und vermittelt befristete Einsätze in Kliniken. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Julia Rogaczewski zum Thema Kardiochirurgie. Ein hochspezialisiertes Fach mit vielen Karrieremöglichkeiten. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und uns hier zuhörst. Und ich darf das erste Mal eine junge Kollegin bei uns im Podcast begrüßen. Das ist die Julia Rogaczewski. Liebe Julia, ganz herzliches Willkommen an dich. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du warst noch nicht bei uns im Podcast, das habe ich gerade gesagt. Und deswegen wäre es super, wenn du dich als erstes einmal vorstellen könntest. Wer bist du und was machst du?
Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Es freut mich sehr, ein Teil des Podcasts zu sein. Und zwar bin ich aktuell im praktischen Jahr, das heißt am Ende des Medizinstudiums und stehe wenige Wochen vor der Approbation zur Ärztin. Und ich wusste schon mit 7 Jahren, dass ich Ärztin werden möchte und mit 12 Herzchirurgin. Weil ich hatte schon als Schülerin großes Interesse und Faszination an naturwissenschaftlichen Fächern, an Biologie, Chemie. Und dann bin ich auf das Herz gestoßen, auf die Herzanatomie. Und das fand ich so faszinierend. Habe dann Herzoperationsvideos geschaut, wollte jeden Schritt verstehen, sodass ich dann mit 12 Jahren Herzchirurgin werden wollte. Und dann habe ich mich auch engagiert, was Praktika betrifft, Forschung, alles schon ausgerichtet quasi auf die herzchirurgische Laufbahn und viele Erfahrungen gesammelt schon seit vielen Jahren in der Herzchirurgie.
Das ist was, was uns schon mal unterscheidet. Ich finde das toll, wie du das erzählst, dass du schon so früh wusstest, was du genau gerne machen wolltest. Bei mir war das eher so, dass ich so meinen Weg da ein bisschen dadurch durch die Medizin gesucht habe und in der Neurologie hängen geblieben bin. Ich finde das toll, dass du so zielstrebig bist. Wo bist du gerade ganz genau?
Also ich befinde mich aktuell am Trimli Stadtspital in Zürich in der Herzchirurgie. Dort sammle ich praktische Erfahrung und engagiere mich auch in der Forschung ein bisschen. Und parallel habe ich noch Forschungsprojekte in Bonn, wo ich mich engagiere. Genau.
Prima. Das hört sich sehr spannend an. Jetzt würde ich sagen, für mich als Neurologe ist das Fach Kardiochirurgie was sehr Spezielles, was sehr Spezifisches. Und ich muss sagen, ich kenne eigentlich auch so in meinem Bekanntenkreis keinen einzigen Kardiochirurgen. Insofern finde ich es toll, dass wir über dieses Fach sprechen. Vielleicht kannst du das mal für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen mit Leben füllen. Also mit welchen Erkrankungen setzt ihr euch auseinander? Welche Eingriffe führt ihr durch? Genau, was ist so das tägliche Brot der Kardiochirurgin, des Kardiochirurgen?
Sehr gerne. Also ich würde das Fach Herzchirurgie in 4 große Themenblöcke unterteilen. Zum einen sind das die Herzklappenerkrankungen, am häufigsten da die Aortenklappenstenose und Mitralklappeninsuffizienz. Wir ersetzen operativ oder rekonstruieren die Herzklappen. Das ist quasi ein großer Bereich. Ein weiterer Bereich sind Herzinsuffizienzen, verschlechterte Pumpfunktionen, wo man mechanische Herzunterstützungssysteme einbaut, wie LVAD, RVAD-Systeme, dann ECMOs und Herztransplantationen. Ein dritter Bereich wären die Aortenaneurysmen und Aortenerkrankungen. Dazu zählen auch Typ A, Typ B-Dissektionen. Und da führen wir große operative Eingriffe durch, Bentall-David-Operationen beispielsweise. Und die vierte Gruppe sind die koronaren Bypass-Operationen. Und da muss man differenzieren zwischen arteriellen und venösen Bypässen, die wir da durchführen, eben bei einer Koronarsklerose, einer KHK bei den Patienten. Das sind die vier großen Themenblöcke des Fachs Herzchirurgie. Und das Besondere an der Herzchirurgie ist, es ist das einzige Fach in der Medizin, wo man das Herz wirklich in der Hand halten kann, wortwörtlich. Und das finde ich sehr faszinierend, diese Komplexität und auch Feinarbeit, die man im OP leistet.
Mit welchen Fachdisziplinen habt ihr zu tun im Alltag? Ich meine, man kann sich jetzt schon ein bisschen denken, es handelt sich um Operationen, die ja oft komplex sind, die oft, so stelle ich mir das vor, du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, oft stundenlang dauern. Genau, welche Überschneidungen gibt es zu anderen Fächern?
Also wir treffen oft die Entscheidungen für die OP-Indikation im sogenannten Hard-Team. Da sind die Kardiologen oft dabei, Radiologen, mit denen besprechen wir die Befunde und auch wie ist der Verlauf zum Beispiel von dem Aortenaneurysma, wie hat sich das über die Zeit vergrößert, das besprechen wir dann alles gemeinsam. Und neben der Kardiologie und Radiologie natürlich arbeiten wir mit der Intensivmedizin auch eng zusammen, weil alle Patienten nach der Operation auf die Intensivstation kommen. Und da haben wir auch engen Kontakt mit der Anästhesie, weil zum Beispiel in Bonn ist die Intensivstation anästhesiologisch geleitet, die herzchirurgische. Ja. Das heißt, es gibt sehr viel interdisziplinäre Teamzusammenarbeit in dem Fach Herzchirurgie.
Jetzt bist du ja jemand, der noch ganz am Anfang seiner Karriere steht. Wie wirst du so von deinen Kolleginnen und Kollegen aufgenommen? Also ich kann mir vorstellen, dass du jemand bist, der, also dass du besonders viel Interesse für dieses Fach hast. Das ist wahrscheinlich ungewöhnlich, oder?
Es gibt sehr wenige Kollegen, die so früh schon wussten, dass sie in diese Richtung wollen. Und ich engagiere mich da einfach auch stark in Fachgesellschaften im Rahmen des Networkings. Ich habe schon viele Kollegen aus dem Fach auch kennengelernt. Und es ist toll, sich einfach auszutauschen, auch mit Personen aus unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel auf dem Europäischen Kongress habe ich aus zahlreichen Ländern aus der ganzen Welt Herzchirurgen kennengelernt. Wir haben uns ausgetauscht. Und das finde ich einfach ganz toll und auch wichtig, dass man Networking betreibt. Und ich bin sehr engagiert auf jeden Fall in dem Fach und arbeite schon seit über 4 Jahren klinisch und in der Forschung. Und es macht mir sehr viel Spaß und diese Faszination ist sehr, sehr stark und groß und die Passion. Und die ist über die Zeit noch stärker, noch intensiver geworden sogar. Auch im Rahmen, im Laufe des Studiums und jetzt zum Ende hin. Ich freue mich schon sehr, als Assistenzärztin bald zu starten in der Herzchirurgie.
Das kann ich mir vorstellen. Sag mal, hast du Lust, einfach uns ein bisschen mal in den Alltag von euch Herzchirurgen mit reinzunehmen? Also wie würde so ein normaler, wenn es das gibt, normaler Tag aussehen? Was sind so typische Abläufe bei euch?
Sehr gerne. Also der Tag startet mit der Frühbesprechung. Dort besprechen wir wichtige Patienten auf der Station. Gab es da Auffälligkeiten? Wir besprechen den Operationsplan. Das heißt, ist alles gut vorbereitet für die Operationen, die anstehen? Was muss noch bedacht werden? Dann besprechen wir komplikative Fälle und die Patienten oft, die auf der Intensivstation sind. Wie da der Verlauf ist, wann sie auf die Überwachungsstation verlegt werden können. Es ist quasi dieser Morgenreport, der zuerst stattfindet. Dann geht es auf Station und dort machen wir Kurvenvisite, das heißt, wir schauen uns die Bildgebung an der Patienten, das Labor, die wichtigsten Sachen, die Medikation und gehen dann quasi von Patientenzimmer zu Patientenzimmer, schauen uns die Patienten an. Bei uns ist wichtig, sich die Drainagen anzuschauen, wie viel haben die Drainagen gefördert, kann man die Herzdrähte zum Beispiel ziehen nach der OP, weil jeder Patient hat Schrittmacher, Pacerdrähte drinnen und wir schauen uns die Herzfrequenz an, die Vitalparameter, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten, das Gesamtbild quasi des Patienten in der Visite. Und einige Kollegen gehen parallel auch schon in den Operationssaal. Und zum Beispiel in Bonn, da haben wir 3 Operationssäle, die parallel laufen und pro Tag circa 2 Eingriffe pro Saal. Genau, das heißt, ein Teil der Kollegen geht schon in den Operationssaal. Und dann, zum Beispiel hier in Zürich ist mir aufgefallen, gibt es noch einen zweiten Report, einen Nachmittagsreport. Und da besprechen wir quasi Neuaufnahmen von dem Tag selber. In Bonn selber haben wir nur die Morgenbesprechung, Visite und dann quasi den OP, die operativen Abläufe. Genau, das ist ein bisschen unterschiedlich je nach Klinik. Und wie gesagt, hier in Zürich diese Besonderheit, es gibt zwei Reports, noch den Nachmittagsreport. Und hier zum Beispiel ist die Aufgabe von mir auch, die Neuaufnahmen zu untersuchen, aufzunehmen und dann in dem Report vorzustellen. Und ich bin ein Mensch, ich präsentiere sehr gerne und es macht mir immer Spaß, dann die Patienten vorzustellen und das jetzige Leiden quasi zu präsentieren und die Medikation etc. Alles, was dazugehört zu einer Patientenvorstellung.
Das kann ich mir vorstellen, dass du das gerne machst. Absolut nachvollziehbar. Okay, und gibt es auch sowas wie ambulante Strukturen, also wo sich Patienten von ambulant erst einmal vorstellen bei euch, bevor sie dann für die stationären Eingriffe aufgenommen werden?
Wir haben auch eine herzchirurgische Ambulanz und da auch regelmäßig Sprechstunden, zum Beispiel für Patienten mit Marfan-Syndrom, die Aortensprechstunde und auch die präoperativen Patienten, die elektiv zu uns kommen, die sind erstmal vorstellig in der Ambulanz und werden dann erst elektiv geplant und dann stationär aufgenommen. Das läuft auch parallel immer die Ambulanz.
Jetzt hast du schon von zwei Kliniken gesprochen, also Bonn und Zürich, das sind große Kliniken, nehme ich mal an. Ich kann mir vorstellen, dass die Dienstbelastung nicht unerheblich ist und dass da auch in den Diensten viel los ist, dass man da viel operieren muss und lange am Tisch steht. Ist das richtig?
Auf jeden Fall, vor allem bei Typ-A-Dissektionen, wenn die reinkommen, dann muss man, es kann sogar 8 Stunden am Tisch stehen, das sind immer sehr große Operationen und absolute Notfälle, die Typ-A-Dissektion. Ja, ich war auch noch in den USA am MGH, am Massachusetts General Hospital, da muss man sagen, ist auch die Arbeitsbelastung sehr hoch in den USA generell. Und auch viele Dienste, die man da machen muss. Was ich da sehr gut fand, ist, dass Assistenzärzte sehr früh praktische Erfahrung sammeln können in den USA. Und auch, dass wir viel simuliert haben an Schweineherzen. Und da war auch 1:1 Betreuung mit dem Oberarzt, haben wir zum Beispiel die Schritte des Bypasses besprochen. Und da habe ich sehr viel praktisch auch mitnehmen können von meinem Aufenthalt in Boston. An der Mayo Clinic, da war ich in der Forschung auch tätig und klinisch. Und da habe ich auch ein ähnliches Bild gehabt. Dass quasi auch da die Arbeitsbelastung sehr hoch ist und ähnlich auch in Toronto in Kanada, wo ich war, da war mein Kindheitsidol Tyrone David, den habe ich besucht, weil ich auch in Minnesota war und das war nicht so weit weg von Toronto. Und dann stand ich mit ihm am Tisch, als er seine OP quasi durchführte, die David-Operation. Ich muss sagen, das US-System und das kanadische sind sehr ähnlich und noch viel größere Arbeitsbelastung als in Deutschland und da gibt es auch nur 15 Urlaubstage zum Beispiel im Jahr. Da unterscheidet sich so ein bisschen die Struktur im Vergleich zu Deutschland oder auch der Schweiz. Aber generell in der Herzchirurgie muss man sagen, ist schon eine hohe Arbeitsbelastung auch da. Ja.
Das heißt, für diejenigen, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht noch nicht ihre Karriere zu Ende geplant haben, muss man das auf jeden Fall auf dem Zettel haben, dass die Ansprüche schon ziemlich hoch sind und dass das Stresslevel auch durchaus hoch ist. Das kann man natürlich von zwei Seiten sehen. Aber wenn man jetzt über Work-Life-Balance und so weiter sprechen möchte, dann könnte das auch vielleicht ein Minuspunkt für den einen oder anderen sein.
Also ich denke, dass man das auch schaffen kann, ein Leben zu vereinbaren mit der Chirurgie. Und da kenne ich auch zahlreiche Beispiele von Frauen, die sehr erfolgreich sind in der Chirurgie und auch ein Privatleben haben. Und da engagiere ich mich auch um die Chirurgen-EV-Verein zum Beispiel. Da habe ich auch tolle Frauen kennengelernt, die das geschafft haben. Also auf jeden Fall, wenn man diese Leidenschaft und Passion hat und wenn man gerne operiert, dann ist das ein sehr gutes Fach für einen. Und wenn man auch diese präzise Arbeit mag im Saal, wir arbeiten ja viel mit der Lupenbrille auch, dann denke ich, lohnt sich dieser Weg auf jeden Fall und man findet auch das richtige Fach für sich in der Medizin.
Kannst du noch mal ein bisschen was erzählen zu der Facharztausbildung an sich? Also welche Stufen, welche Bereiche muss ich durchlaufen, um die Facharztausbildung zum Kardiochirurgen machen zu können?
Also generell in Deutschland muss man sagen, kann die Facharztausbildung 6 bis sogar 10 Jahre dauern. Das ist je nach Klinikum. Es gibt keine vorgeschriebene Zeit. Und 6 Jahre sind das Minimum bis zum Facharzt für Herzchirurgie. Und je nach Klinikum gibt es auch eine Vollzeit-Intensivstation-Rotation, die man absolvieren muss. Das ist zum Beispiel in Bonn 1 Jahr. Da ist man Vollzeit auf der Intensivstation. Generell kann man sagen, im ersten Jahr ist man auf Normalstation. Da lernt man die Abläufe kennen. Dann im zweiten Jahr oder im dritten Jahr, da ist vorgesehen, auf intensiv zu rotieren für 1 Jahr. Und dann schrittweise wird man quasi an die operative Erfahrung herangeführt, assistiert bei Bypassen. Zuerst lernt man die Venenentnahme beispielsweise von der Vena Saphena Magna und erstmal kleine Schritte, das Zumachen zum Beispiel des Thorax. Und dann Schritt für Schritt wird man herangeführt in eine immer größere Verantwortung auch im Saal. Und wie gesagt, Minimum sind 6 Jahre bis zum Facharzt, aber es kann sich je nach Klinikum auch ein bisschen länger ziehen. In den USA zum Beispiel, da sind 7 Jahre fest. Und man kann direkt in die Herzchirurgie für 7 Jahre oder es gibt erstmal Allgemeinchirurgie den Weg, 5 Jahre und dann 2 Jahre Herzchirurgie. Und das ist quasi, da ist ja auch die Zeit fest. In Deutschland muss man je nach Klinikum individuell schauen und auch schauen, wie lang diese Intensivrotation ist. Zum Beispiel in der Schweiz, wenn man das hiermit vergleicht, hier ist eine Intensivrotation von 1/2 Jahr fest vorgeschrieben im Curriculum. Und in Deutschland ist quasi keine feste Dauer. Das kann 1 bis 2 Jahre sogar sein, je nach Klinikum unterschiedlich.
Das heißt aber auch, ich könnte aus irgendeinem anderen internistischen Fach, könnte ich sozusagen in die Kardiochirurgie wechseln. Das würde mir jetzt aber nicht angerechnet werden.
In Deutschland ist es relativ einfach, von Fach zu Fach auch zu wechseln und sich auch was anrechnen zu lassen, was ich gehört habe. Also man kann sich bestimmt einen Teil anrechnen, aber trotzdem dieses Minimum von 6 Jahren ist da und auch diese Intensivrotation, die man absolvieren muss. Und man muss halt den OP-Katalog voll bekommen von den HLM-Eingriffen, die quasi fest vorgeschrieben sind. Und das ist quasi das Ziel, diesen Katalog zu füllen. Ja. Und das kann man Minimum in 6 Jahren schaffen.
Okay. Du hast am Anfang gesagt, als du so ein bisschen das Fach Kardiochirurgie charakterisiert hast, dass es so 4 große Bereiche gibt. Und das sind ja schon sehr spezielle, sehr spezifische Eingriffe. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich so ist, dass sich auch viele Kolleginnen und Kollegen von dir dann in diese 4 Bereiche spezialisieren. Ist das so?
Genau. Es ist häufiger als Oberarzt schon, dass man dann quasi eine Richtung einschlägt. Wir haben zum Beispiel einen leitenden Oberarzt für Aortenchirurgie, der kümmert sich um die Typ-A-Dissektion und Typ-B-Dissektion. Dass man spezialisiert sich, wenn man schon Facharzt für Herzchirurgie ist, dann quasi in die Unterbereiche. Dann gibt es einen Oberarzt, der ist eher für die mechanischen Unterstützungssysteme verantwortlich. Ein weiterer eher für die minimalinvasiven Eingriffe, Herzklappen zum Beispiel oder Beating Heart Bypässe. Diese Spezialisierung erfolgt, nachdem man den Facharzt für Herzchirurgie erworben hat, oft. Bei mir zum Beispiel, das Interesse für die Aortenchirurgie besteht seit meiner Kindheit schon. Ich habe so ein bisschen den Schwerpunkt schon in die Richtung gesetzt, was meine Forschung betrifft, meine Praktika betrifft. Und einfach dieses Interesse für die Typ-A-Dissektion vor allem, für die Bentheil-David-Operation ist schon lange da. Also ich denke, es wird in diese Richtung später gehen. Ich habe jetzt schon so ein bisschen so meine Subspezialisierung eingeschlagen in der Herzchirurgie.
Das ist wirklich toll. Wie ist das? Du hast gerade schon von den Heart-Teams gesprochen. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was das ist? Also kann ich mir das vorstellen wie so ein Karottesport, sage ich jetzt mal. Also das kenne ich jetzt aus der Neurologie, dass Karotteseingriffe zum Beispiel interdisziplinär vor Eingriffen besprochen werden.
Genau, also wir besprechen quasi die Herzoperationen oft gemeinsam mit den Kardiologen und Radiologen. Das heißt, wir sitzen alle zusammen in einem Raum, schauen uns den Fall an und diskutieren, was quasi der beste Weg für den Patienten ist. Ob das der operative Weg ist oder eher interventionell, zum Beispiel der Kardiologie. Und da besprechen wir alle gemeinsam quasi in diesem interdisziplinären Team die individuellen Fälle und entscheiden dann im besten Sinne für den Patienten, was da in Frage kommt und ob die OP-Indikation da ist.
Genau, wahrscheinlich ist es ja auch so, dass es manchmal gar nicht so einfach ist zu entscheiden, ob das jetzt was Interventionelles werden soll oder ob ein offener Eingriff sozusagen besser ist für den Patienten. Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch ein bisschen kontrovers ist in den Besprechungen, oder?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Es kommt oft zu Diskussionen auch, längeren Diskussionen, ja.
Kann ich mir vorstellen. Sag mal, das Team, das ihr in der Kardiochirurgie habt, also damit meine ich jetzt auch zum Beispiel die Pflege oder gibt es vielleicht auch andere Therapeuten, die man so oder andere Ausbildungen des medizinischen Fachteams in der Kardiochirurgie? Ist das so ein bisschen anders als in der normalen Klinik so?
Es gibt zum Beispiel den Beruf des Kardiotechnikers, der sich um die Herz-Lungen-Maschine im Saal kümmert. Das ist nochmal eine spezielle Ausbildung, die man absolvieren kann, weil bei uns fast alle Operationen werden mit der Herz-Lungen-Maschine durchgeführt, die, wie der Name schon sagt, die Funktion des Herzens und der Lunge ersetzt. Und das Herz wird stillgelegt bei unseren Operationen mit einer kardioplegischen Lösung. Und dann operieren wir. Das ist ein Ausbildungsberuf. und sonst auch der Beruf des Physician Assistant, aber das gibt es ja auch in mehreren Fachbereichen und davon haben wir auch mehrere auf der Station, die quasi die ärztlichen Tätigkeiten unterstützen, vor allem Arztbriefe verfassen und Sonografien beispielsweise machen, genau.
Einverstanden, okay. Ich würde dich gerne nochmal so ein bisschen, auch wenn das vielleicht schwierig ist, du bist ja am Anfang deiner Karriere, aber ich habe das Gefühl, du hast schon einen sehr umfassenden Überblick über das Fach. Wie ist das so mit der Zukunft in der Kardiochirurgie? Also welche Operationstechniken, welche technischen Innovationen zeichnen sich da so am Horizont ab? Also ich habe schon von vielen Eingriffen gelesen und gehört, die mithilfe von Robotern, Robotik durchgeführt werden. Ist das was sich in der Herzchirurgie auch so zeigt?
Also generell ist der Trend Richtung minimalinvasive Herzchirurgie da, endoskopische Herzchirurgie, das heißt weg von der medianen Sternotomie hin zu Minithorakotomien beispielsweise. In Bonn ist auch ein Zentrum, das endoskopische Herzchirurgie viel anbietet mit dieser 3D-Visualisierungstechnik, die wir da anwenden. Und auch der Da Vinci-Roboter, der kommt zunehmend in den Einsatz. Beispielsweise in Danzig ist auch ein Zentrum, das spezialisiert ist auf AFib-Behandlung, das heißt Behandlung des Vorhofflimmerns mit dem Roboter. Und auch Herzklappenoperationen werden robotisch durchgeführt. Und dieser Trend ist auf jeden Fall zunehmend da, wie gesagt, weg von der großen medianen Sternotomie hin zu diesen Mini-Thorakotomien. Und auch man hat auch gesehen, dass das Outcome des Patienten deutlich besser ist, dass die Patienten viel kürzer auf der ICU, auf der Intensivstation sind und auch weniger Opioide bedürfen nach der Operation und dass sie einfach schneller wieder auf die Beine kommen. Das heißt, dass diese Mini-Thorakotomie auf jeden Fall auch sinnvoll ist, in vielen Fällen anzuwenden.
Ja, super spannend. Ich hoffe, dass wir diese Themen, ich habe jetzt auch schon gerade mal an die ECMO gedacht und diese Eingriffe, die du gerade schon genannt hast, dass wir da vielleicht nochmal in einer anderen Folge tiefer reingehen können. Angenommen, ich wäre jetzt ein junger Kollege oder eine junge Kollegin und ich würde am Ende meines Medizinstudiums stehen und würde vielleicht nicht so richtig wissen, wohin ich möchte und habe aber schon mal von Kardiochirurgie gehört. Hast du so ein paar Tipps an diese jungen Kolleginnen und Kollegen?
Auf jeden Fall. Ich würde empfehlen, viel zu hospitieren, sich viele Abteilungen anzuschauen, dass man schlussendlich für sich dann auch die beste Abteilung findet. Auch international zu schauen, ins Ausland zu gehen, Erfahrungen zu sammeln. Und wenn man dann schon die Leidenschaft für ein Fach findet, sich in die Forschung einzubringen, in Fachgesellschaften auch Networking zu betreiben, Kongresse zu besuchen, da kann man auch sich mit vielen Menschen austauschen und auch erfragen, wie zufrieden sie in dem Fach sind. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig und dass man einfach neugierig bleibt und sich engagiert in der Medizin und in dem Fach, wo man dieses Interesse für dann hat und einfach viel zu hospitieren und viele Einrichtungen, Institutionen sich anzuschauen. Und wenn man Interesse hat, sich in die Forschung auch einzubringen.
Ja, absolut. Erlaub mir noch diese eine letzte Frage. Du hast ja gesagt, du hast dich oder du bist engagiert in dem Verein Chirurgin. Das hat ja, denke ich, sicherlich auch den Hintergrund, dass insbesondere in chirurgischen Fächern ja noch manchmal männliche Strukturen herrschen. Wie ist das mit der Herzchirurgie? Also hast du das Gefühl, da sind auch noch eher so die Männer, die da die Szene dominieren und die Ellbogen ausfahren? Oder ist das da etwas anders gelagert?
Es ist immer noch ein sehr stark männerdominiertes Fach, muss man sagen. Ich denke, das ist einfach historisch geprägt und der Wandel ist zunehmend da, auch zu mehr Frauen in leitenden Positionen. In Deutschland gibt es 2 Chefärztinnen für Herzchirurgie und auch in der Schweiz eine Chefärztin, die letztes Jahr ernannt wurde. Also man sieht schon zunehmend diesen Wandel auch zu mehr Frauen, aber natürlich ist es immer noch ein männerdominiertes Fach. Es braucht seine Zeit, quasi von diesem historischen Bild wegzukommen.
Aber du hast nicht das Gefühl, dass du da gegen Wände läufst. Du hast nicht das Gefühl, dass es für dich als junge Frau besonders schwer ist, in diesem Fach zurechtzukommen.
Ich hatte das Glück, auch gute Mentoren zu finden und mich früh schon einzubringen in das Fach. Und das wäre vielleicht auch ein Tipp an Nachwuchs generell, wenn man einen Mentor hat, auch dran zu bleiben und sich da zu engagieren, eine Person zu finden, die einen fördert auch in dem jeweiligen Fach. Und deshalb natürlich ist es als Frau zum Teil nicht so einfach. Man ist auch zum Beispiel an der Mayo-Klinik, war ich alleine in einer Konferenz als Frau, sonst waren nur Männer da in Aortenkonferenzen. Aber wie gesagt, der Trend ist zunehmend da und ich hatte das Glück, da Gott sei Dank nicht so viel Negatives zu erleben. Genau, es ist einfach wichtig, ein Team zu finden, eine Teamstruktur, die einen fördert und auch einen Mentor zu finden in einem chirurgischen Fach generell.
Aber ich denke, man braucht auch ein großes Stückchen Mut und Initiative und man muss natürlich auch für das Thema brennen. Und all diese Kriterien sehe ich bei dir. Ich habe gerade schon gedacht, du bist bestimmt eines Tages die nächste weibliche Chefärztin in einer kardiochirurgischen Klinik. Es würde mich nicht wundern. Liebe Julia, vielen Dank, dass du heute mit uns gesprochen hast über das Thema Kardiochirurgie, dass du uns so einen tollen Überblick gegeben hast über dieses Fach. Es hört sich alles super spannend an. Ich hoffe, dass wir nochmal die Gelegenheit finden, über das eine oder andere genauer zu sprechen. Vielleicht hast du ja Lust, nochmal in den Podcast zu kommen.
Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe auch, dass ich Nachwuchs ein bisschen inspirieren konnte, vielleicht für das Fach Herzchirurgie und dass ich einen guten Einblick bieten konnte, was das Fach alles zu bieten hat und dass es wirklich ein tolles, faszinierendes Fach ist.
Vielen Dank, Julia.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.